Wir wollen heute ein Wort Gottes aus Matthäus, Kapitel 3, lesen. Und zwar den Vers 11. Und zwar den ersten Teil. Da heißt es in Matthäus 3, Vers 11a, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommende, aber ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit heiligem Geiste und Feuer taufen. Soweit. Heute ist Pfingstfeiertag und es gibt eine Fülle von menschlichen Meinungen über dieses Pfingsten. Man hat nicht nur das Wort Gottes nicht stehen lassen, sondern Exzentrizitäten hineingelegt, hineingelehrt und hineingebracht, dass sich sogar gleich ganze Glaubensrichtungen nach dem Pfingstfest benannt haben. Das alles ist nicht der Wille Gottes. Das ist nicht der Wille des Herrn. Aus dem Worte Gottes sehen wir völlig klar, dass vor jenem wunderbaren, damals vor bald 2000 Jahren geschehenen Pfingsten der Gläubigen, den Gläubigen verheißen war, dass sie mit Heiligem Geist getauft würden oder werden sollten, wie es auch hier unser Textwort ausgibt. Wir haben die Parallele in Markus 1, 8 oder Lukas 3, 16 und 24, 48 und 49. Wir finden aber auch davon in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 4 und 5. Dann, dass diese Verheißung, wie die Schrift bekundet, zu Pfingsten erfüllt wurde. Die Bibel sagt, dass es erfüllt wurde. Und wie es in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13 heißt, in einem Geiste zu einem Leibe getauft und alle mit einem Geiste getränkt wurden. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Und danach, nach dieser Ausgießung, dass die, welche gläubig wurden, den Heiligen Geist empfingen, beziehungsweise dass denen, die glauben werden, die Zusage gemacht ist, dass sie den Heiligen Geist empfangen werden. Wir lesen darüber bereits in Apostelgeschichte 2, 38 oder 10, 44 bis 46 oder Apostelgeschichte 15, Vers 8 bis 9 oder Kapitel 19, Vers 2 bis 6 und Johannes 7, Vers 39 und so weiter. Weiterhin finden wir, dass den Gläubigen der Heilige Geist gegeben ist, beziehungsweise dass sie denselben empfangen haben, als aus der Vergangenheit, wie Paulus dies uns schildert in Römer 5, Vers 5 oder 8, 15, 1. Korinther Kapitel 2, Vers 12 oder Galater 4, Vers 6, 1. Thessalonicher 4, 8. Diese stellen als Beweis dafür, was hier gesagt ist. Und dass der Heilige Geist in den Gläubigen zugleich wohnt. In Römer 8, Vers 9 bis 11. Oder 1. Korinther 3, 16 oder 6, 19. Wie auch in 2. Timotheus 1, Vers 14. Und dass die Gläubigen, die Erretteten, durch den Heiligen Geist versiegelt sind und damit derselbe ihnen als ein Unterpfand gegeben ist. Wir lesen das in 2. Korinther 1, Vers 22 oder 5, und Epheser 1, 13 und so weiter. Es gibt aber keine einzige Bibelstelle, dass der einzelne Gläubige mit Heiligem Geiste heute getauft würde. Oder dass sie die Taufe mit dem Heiligen Geiste, wie man lehrt, von der das Wort spricht, eine wiederholte Sache sei oder sein sollte. Sondern vielmehr wir finden, wie die Schriftstellen bezeugen, dass die Taufe mit dem Heiligen Geiste einmal, und zwar damals zu jenem Pfingsten, geschehen ist, das heißt erfüllt wurde. Und das, was erfüllt ist, kann sich nicht mehr wiederholen, sonst wäre es nicht erfüllt. Wodurch zunächst alle damals lebenden Glaubenden zu einem Leibe geistlich gesehen zusammengefügt wurden. Und dass alle die, welche nach jenem Zeitpunkt gläubig geworden sind, den Heiligen Geist empfangen haben und dadurch dem einen Leibe hinzugefügt und unlöslich mit demselben verbunden worden sind. Und so ist es auch heute noch, und so wird es bleiben, bis der Herr wiederkommen wird. Und nicht anders. Und das ist die einfache biblische Lehre, mit der wir zu tun haben. Es ist die Lehre des Wortes Gottes über diesen Gegenstand, wenn wir das Wort des Herrn mit unterwürfigem Herzen und Verständnis von oben lesen. Denn alles andere, das aus den Aussagen hinweggleitet, sind menschliche Meinungen, die keinerlei Recht der Duldung neben dem Wort des Herrn haben. Die Taufe in oder mit dem Heiligen Geist ist insgesamt 7-mal definitiv im Neuen Testament erwähnt, davon 4-mal prophetisch. Unser Textwort, wie auch Markus 1 und Lukas 3, 16 und Johannes 1, 33. In den 3 ersten Bibelstellen spricht Johannes der Täufer, und zwar aus sich selbst heraus, sicherlich im Auftrage Gottes, aber er gibt's nicht in der Weise von Menschen geredet weiter, indem er sagt, er wird euch mit Heiligem Geiste taufen. Und an der 4. Stelle führt er die Worte dessen an, der ihn gesandt hat. Er beruft sich hier auf den Herrn, wo es heißt, auf den du sehen, merken wir das Wort sehen, auf den du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihn bleiben. Der ist es, der in dem Heiligen Geiste taufet. Die Einmaligkeit dieser Taufe mit dem Heiligen Geiste zu Pfingsten gründet sich deshalb wesentlich auf das Wort sehen, welches nur einmal möglich war, solches zu sehen. Heute jedoch leben wir in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 7, nicht im Schauen, das heißt Sehen, sondern im Glauben. Und Glauben ist das, was wir in der Unterwürfigkeit gesagter Weise tun, ohne zu sehen. Würde der Heilige Geist erneut oder das zweite Mal ausgegossen, wie manche irrenderweise geglaubt haben, müsste dieser gesehen werden, wie damals zu Pfingsten. Dann könnten wir aber nicht mehr im Glauben, sondern im Schauen leben, wovon die Schrift sagt, dass wir es aber nicht mehr tun. So klar redet hier die Bibel über diese uns betreffende Frage hinsichtlich des Wortes Gottes. Dann haben wir in der Apostelgeschichte die Worte unseres Herrn selbst. Einmal direkt nach Kapitel 1, Vers 4 und 5. Ihr sollt in dem Heiligen Geist getauft werden nicht lange nach diesen Tagen. Das sagt der Herr. Ferner wird in Kapitel 11, Vers 16 wiederum darauf hingewiesen, bei dem, was dem Cornelius und seinen Freunden vor einigen Tagen begegnet war. Und das können wir die historische Anwendung des Ausdruckes nennen. Wie nämlich jüdische Gläubige zu Pfingsten und heidnische Gläubige zu Caesarea im Heiligen Geist getauft worden waren. Und dann haben wir das, was wir die lehrhafte Anwendung des Ausdrucks nennen können, den ausdrücklich einzigen Hinweis der Epistel auf die Taufe im Geist. Nach 1. Korinther 12, Vers 13. In dem Mitteilungswert bereits als aus der Vergangenheit damals schon durch Paulus geredet. Der Beweis? Erstens, Johannes der Täufer sagte sie voraus. Zweitens, der auferstandene Herr gewährt sie. Und drittens, der Apostel Paulus weist darauf hin, als eine gewisse Erfahrung, die alle Gläubigen durchgemacht hatten. In einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe hineingetauft und mit einem Geiste getränkt worden, nach dieser Bibelstelle von 1. Korinther 12. Wenn es im Neuen Testament Glieder einer Gemeinde gab, die es wegen ihres sittlichen Tiefststandes nötig gehabt hätten, die Taufe im Heiligen Geist zu suchen, falls überhaupt eine solche Erfahrung, wie man in heutigen Tagen redet, etwas von den Gläubigen zu Suchendes gewesen wäre, so waren es die in Korinth. Aber gerade an diese Gemeinde schreibt der Heidenapostel Paulus, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind alle in einem Geiste, in einem Leibe hineingetauft worden. Mit Sicherheit war der Heilige Geist tief betrübt worden durch die Zwistigkeiten, die da etliche aufbrachten in Korinth. Sicherlich war der Heilige Geist tief betrübt über ihren sittlichen Verfall, ihre falschen Lehren und über ihre Gemeinheiten. Und sie bedurften allerwenigstens der Ermahnung, sich von aller Fäulnis des Fleisches und Geistes zu reinigen, so dass der Geist sie ungehindert erfüllen könnte. Das heißt also, wir sind nicht in dieser damals gegebenen Fülle dann, wenn wir andere Dinge in unseren Herzen beherbergen, außer Christus. Und dennoch waren sie alle in ihm, in Christus, hineingetauft, trotz aller dieser im Korintherbrief beschriebenen Verfehlungen. Hier sehen wir den gewaltigen Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Menschen, wie Gott primär die neue Schöpfung sieht, anspricht und behandelt. Letztlich ist es nur ein Streit um Worte. Aber es liegt sehr nahe, dass viele, die falsch lehren in dieser Frage, es richtig meinen. Und dennoch haben wir die Verpflichtung, festzuhalten, wie Paulus sagt, an dem Bild gesunder Worte im Timotheusbrief. Niemals kann heute, wo ungesunde Lehre verkündigt wird, allermeist, die Anmaßung von Gläubigen gestärkt werden, dass jedes Kind Gottes autorisiert sei, zu lehren, verstanden werden. Aber wenn man lehrt, dass die Gläubigen die Taufe im Geiste als eine Erfahrung, wie man heute sagt, nach der Bekehrung suchen sollen, so ist das keine Wortfrage mehr, sondern eine Falschlehre. Und die haben's nicht mit der in der Bibel beschriebenen Geisttaufe zu tun, sondern mit einer Geistertaufe. Damit leugnet man tatsächlich, dass der Heilige Geist persönlich zu Pfingsten gekommen ist, wenn wir sagen, dass er heute auch noch ausgegossen werden würde. Damit gibt man das echte Kennzeichen der gegenwärtigen Zwischenzeit auf, einen inne oder immer innewohnenden Geist gegeben oder vom Vater erbetenen, von einem in Herrlichkeit emporgestiegenen Menschen Jesus. Nichts anderes macht uns wirklich zu Christen, als dass wir durch einen Geist, und der verbindet uns, Denominationen trennen, aber der Geist des Herrn verbindet alle, die ihm gehören, in einem Leibe, weil sie, da wie Paulus sagt, durch das Pfingstgeschehnis hineingetauft wurden. Und so mit der ganzen Gemeinde, die der Leib Christi ist, Glieder dieses Leibes geworden sind. Dank sei unserem Gott und Vater und unserem Heiland und Herrn für die wunderbare und unschätzbare Gabe, von der wir bereits einiges hörten und hören durften. Während also die ersten 6 Stellen auf das Pfingstereignis von damals hinwiesen, zeigt die letzte Stelle die Bildung des Leibes Christi solches an. Und wir müssen nun fragen, wann geschah dies, dass der Leib des Christus gebildet wurde? Nach Apostelgeschichte 1, Vers 5, nach nunmehr nicht vielen Tagen, die sind aber längst um. Mehr Bibelstellen in der Beziehung zum Leib Christi, außer in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13, gibt es eben nicht. Und wenn die Schrift keine anderen Gedanken damit verbindet, heute würde das einzelne Glied am Leibe Jesu auch noch eine Geistestaufe empfangen, wie in einigen Denominationen gelehrt wird. Welches Recht haben wir, dies zu lehren oder gar noch zu tun? Denn es gibt solche verirrten Schafe, die dann mit kräftiger Handauflegung nachhelfen. Die wollen also Geistausgießung machen. Mit der Kraft ihrer Hände und Arme. Wenn wir aber die biblische Ausgießung von damals sehen und untersuchen, dann werden wir finden, dass die Apostel da nicht rumgedrückt haben auf die anderen, auf ihre Köpfe oder sonst wo. Das haben sie nicht getan. Ich erinnere mich gerade an eine Sache von vor Jahren. Da kam eine Schwester zu mir und die kam in Kollision mit einer für mich auf diese Richtung gar nicht angesprochene Verkündigung und sagte zu mir, ob denn ihre Zungenrede nicht von oben sei. Da habe ich gesagt, nein. Ja, sie hätte doch die Geistestaufe empfangen. So, habe ich gesagt, wie alt sind Sie denn? Ich weiß nicht mehr, wie alt sie war. Sie war, glaube ich, 23 Jahre. Habe ich gesagt, das könnten Sie nur haben, wenn Sie mindestens 2000 Jahre alt sind und wenn Sie bei der Ausgießung dabei waren, sonst nicht. Nun war sie sehr erschüttert. Und dann habe ich gesagt, mich interessiert jetzt nur noch eins, wie haben Sie denn diese Geistertaufe bekommen? Und da sagt sie, unser Pastor hat uns im Keller eingeschlossen, in Gruppen von 10 bis 15, je nach Größe des Kellers. Und dann mussten wir schreien, was aus dem Hals rausging. Und dann habe ich gesagt, haben Sie mitgeschrien? Sagt sie, ja. Und habe ich gesagt, dann haben Sie die Geistestaufe bekommen? Nein. Ja, wieso sagen Sie denn das erst? Und da sagt sie zu mir, mir war das Geschrei zu viel und weil ich sprachlich begabt bin, habe ich mich dann gemeldet, rausgelassen zu werden. Und da habe ich dann so vor mich hingeredet. Und da haben die gesagt, die hat sie bekommen. Und dann ist sie, das sind also Tatsachen. Und wenn jemand Zweifel dran hat, bin ich gern bereit, ein Gespräch mit dieser Schwester herbeizuführen. Und dann sagt sie, dann hat man mich in Gemeinden rumgereicht als ein absolutes Beweismaterial der echten Geistestaufe und der damit verbundenen Zungengabe. Und dann hat sie bekannt, dass alles Schwindel ist, was sie gemacht hat. Dann hat sie sich sehr vor dem Herrn gedemütigt. Dafür musste sie erst hierher nach uns kommen. Kein Wunder, dass die Teufel uns nicht mögen. So wenig wie wir die Bildung des einen Leibes Christi wiederholen können, so wenig kann die Taufe mit dem Heiligen Geist wiederholt werden. Darum finden wir in der ganzen Bibel nicht einen einzigen Hinweis, nicht eine einzige Ermahnung zur Wiederholung der Pfingsten. Oder sich danach auszustrecken. So etwas gibt es in der ganzen Bibel nicht. Interessant ist, dass man sich heute mit der äußersten Gewaltanstrengung nach solchen Dingen ausrichtet. Wenn wir das Wort Gottes untersuchen, dann werden wir feststellen, dass die Glaubenden in Apostelgeschichte 2 als wirklich der Heilige Geist dort empfangen wurde, dass die sich gar nicht vorher danach ausgestreckt hatten. Kein Wort davon. Also haben wir es mit solch einem Ausstrecken nicht mit einer Auslegung, sondern mit einer Einlegung zu tun. Das ist Einlegearbeit. Und darum ist auch in Lukas, Kapitel 11, Vers 13, beachten wir hier die Zeit vor Golgatha, nicht zu denen geredet, die den Heiligen Geist schon hatten, sondern die ihn nicht hatten. Zu denen ist das geredet. Und heute wird das verwechselt und wird zu Kindern Gottes geredet, oder man möchte das anwenden. Dennoch war der Geist nicht da, sagt Johannes 7, Vers 39, in selbiger Zeit. Und Paulus redet in 1. Korinther 12, Vers 13, als aus der Vergangenheit, hier heißt es, worden, und nicht in der Gegenwart und schon gar nicht in die Zukunft, in der wir etwa heute leben. Empfangen und Taufen mit dem Heiligen Geist sind zwei ganz grundverschiedene, auch zeitlich abgegrenzte Dinge, die das Wort des Herrn scharf auseinanderhält. Die Schrift spricht von Empfangen, aber wenig von getauft werden im Neuen Testament. Und wenn das Neue Testament davon redet, dann bezieht sich's auf das damalige Geschehen zu Pfingsten, vor bald nunmehr 2000 Jahren. Es ist eben nicht ein und dasselbe. Wenn das Wort Gottes die Begriffe so eindeutig trennt, wollten wir etwa, wir Menschlein, diese nicht, oder sollten wir sie nicht zusammendrücken oder zusammen verbinden. Empfangen bezieht sich auf den Geist als Gabe, den wir empfangen, nachdem wir gläubig geworden sind. Apostelgeschichte 19, Vers 2 und Epheser 1, 13. Es ist eben etwas persönlich Einmaliges. Der Einzelne empfängt, wenn er errettet wird, auch heute noch die Gabe des Heiligen Geistes ohne Geschrei. Und die Taufe mit dem Heiligen Geist bezieht sich auf die Handlung des Herrn, unseres Gottes, und das am Pfingsttage, die aber in ihrer Wirkung und Ausdehnung bleibend ist, wie auch Golgatha, dass bei jeder Bekehrung der Herr Jesus nicht wieder runterkommen muss, um neu gekreuzigt zu werden. So ist auch Golgatha, so ist auch die Auferstehung Jesu aus den Toten der Vorgang der Einmaligkeit, wie dies auch zu Pfingsten zu verstehen ist. Sie ist die Bildung des Leibes Christi, und der Leib des Christus kann nicht wiederholt gebildet werden. Sie geschieht an der Gesamtheit und niemals im Einzelvorgang, im Vorgang am Einzelnen. Eine Handlung also, die sich nicht wiederholt, aber alle berührt, die errettet sind. Wir müssen nicht in Sonderaktionen um das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist beten. Die Grundlage unserer Errettung ist, dass wir uneingeschränkt glauben, denn darin haben wir auch unsere Rechtfertigung. Wird jemand errettet, empfängt er den Heiligen Geist. Und bei diesem Empfang auch die Fülle. Wenn man's wegen Unheiligkeit dem einen oder anderen nicht so absehen mag. Ist er aber durch das Blut des Christus gereinigt, besitzt er auch seinen Geist. Es gibt also keine Kinder Gottes, die draußen auf der Straße oder anderswo umherlaufen, die da errettet wären ohne Heiligen Geist. Das gibt es nicht. Und ist damit auch mit der damaligen Taufe von 1. Korinther 12, Vers 13 auch heute noch engst verbunden. Wer heute errettet wird, ist mit der damals gegebenen, von der Paulus angesprochenen Taufe mit dem Heiligen Geist verbunden. Weil es eine bleibende Wirksamkeit hat, gleich wie Golgatha, gleich wie die Auferstehung Jesu. Vor Pfingsten standen also die Gläubigen einzeln da, in Ermangelung des noch bis dahin nicht ausgegossenen Geistes. Und Israel als ein Volk, aber niemals als ein Leib. Das war Israel noch nie, weder im Einzelnen noch in der Ganzheit. Nach Pfingsten war er, unser Herr, mit uns durch die Taufe, mit dem Heiligen Geist, ein Leib. Also nach Pfingsten. Damit ist der Heilige Geist der Gründer der Gemeinde. Er ist zugleich der Brautwerber für die Braut des Christus, alle Erlösten und Erretteten umfassend. Und er, der Heilige Geist, gibt dann auch die Braut bei der Wiederkunft Jesu, bei dem Christus, sagt die Bibel, nur bis zu Wolken, zu den Wolken herunterkommt, ihm, dem Herrn, in die Hände. Damit ist der Auftrag des Heiligen Geistes für uns dann beendet. Ein Leib, er das Haupt, wir die Glieder des zu einem Leibe getauften Organismus, der geistlich zu verstehen ist, der aber sichtbar wird durch unser Zusammenkommen, weil dadurch Gemeinschaft ausgedrückt wird. In Apostelgeschichte 2, Vers 2, da heißt es, das Haus wurde erfüllt. Und dann lesen wir, wo sie saßen. Das ist hier ein Bild der Taufe. Ein Bild der Taufe der Gesamtheit. Sie. Das war nicht nur ein Einzelner. Sie, unterstrichen, waren wie bei der Taufe mit Wasser ganz vom Element in diesem Jordan, worin sie getauft waren, umhüllt, begraben. Das war die Gesamtheit. Sie oder alle wurden alle. Und dann in Vers 3, es erschienen ihnen verteilte Zungen und setzten sich auf einen jeden, und jetzt heißt auf einen jeden Einzelnen von ihnen. Hier sehen wir also den Unterschied zwischen der Ausgießung, Gesamtheit, und dem Empfang persönlich. Auf jeden Einzelnen. Und heute können wir nie mehr von einer Geistestaufe reden, weil solches die Bibel gar nicht erlaubt. Und wo davon geredet wird, als ein Geschehnis von heute, verbunden mit gewissen Erfahrungen von Kellergeschrei und solchen Dingen und Zungenrede, dann wissen wir ohne zu fragen, dass das nie von oben ist, weil es die klaren Erkennungszeichen des biblischen Pfingstgeschehens fehlen lässt. Die Zweit- oder Sekundärwirkungen des Einzelgeschehens nach der Taufe mit dem Heiligen Geist damals. Wir wollen uns zum Abschluss mitnehmen die einmaligen Geschehen. Golgatha war einmal und kommt nie wieder. Auch dann nicht, wenn Menschen dies lehren sollten. Der Herr würde nochmal wiederkommen und für Nachzügler und Allversöhner vielleicht nochmal sterben. Die Bibel lehrt ganz klar, dass er einmal gestorben ist. Das einmalige Geschehen zu Ostern, der Herr Jesus wird nie wieder auferstehen, weil er nicht mehr sterben wird. Auch dann nicht, wenn Menschen das lehren sollten, dann stimmt eben die Lehre nicht. Und das dritte ist Pfingsten, das gibt's nur. Die Geistestaufe gibt es nur einmal. Sie war vor bald 2000 Jahren. Sie wird nie wieder für die Gemeinde kommen. Und die Wirkungen danach, wer heute zum Kreuz von Golgatha geht, empfängt Vergebung durch das Blut des Christus mittels des Glaubens. Wer zum Kreuz von Golgatha geht und dort im Glauben das Opfer Jesu annimmt, darf im Glauben, wie Kolosser 2, Vers 12 es sagt, mit Christus sich als auferstanden betrachten. Denn die uns betreffende erste Auferstehung, die kommt so gewiss wie der nächste Winter. Und zum Schluss, solchen, die zu Christus ans Kreuz kommen und im Glauben das Heil erfassen, weil sie es erfassen wollen, niemand soll mir sagen, er könnte es nicht erfassen. Nein, das gibt's gar nicht. Sondern es ist die Frage des Wollens, ob wir nach Golgatha mit unseren Sünden gehen, um dort die Vergebung und damit die Ausrüste des Heiligen Geistes empfangen. Die verlorene Welt, die bitten wir um Vergebung. Dass man uns die Gabe des Heiligen Geistes so schlecht ansieht, da wollen wir darum bitten, da wollen wir nicht zu stolz sein. Aber wenn an uns auch diese Gabe seines Geistes so schwach und so wenig gesehen wird, durch den Wandel menschliche Seite können wir dennoch nicht verleugnen, dass jeder Errettete passend ist für des Himmels Herrlichkeit und die Liebe Gottes ihn begleitet, wohin er geht. Und so dürfen wir sagen, wenn heute einer nach Golgatha geht, aufrichtigen Herzens seine Sünden zu bekennen, der geht dort nie mehr weg, ohne dass er dort auch seinen Geist empfangen hat. Und das macht unsere Herzen froh und widerlegt natürlich auch die Sonderlehren der Endzeit, dass wir neben der Wiedergeburt eine besondere Bestätigung einer Geistestaufe bräuchten oder haben müssten. Es ist nicht Lehre des Wortes Gottes. Wir halten uns an sein Wort, weil wir wissen, dass es keine andere Errettung gibt, außer die, welche uns in seinem Wort gelehrt ist. Wir preisen darum seinen Namen und erheben ihn und freuen uns, dass wir zurückschauen dürfen, nicht eine Christenheit, die den Geist Gottes gar nicht besitzt, sondern nur solche, die jene Bekehrung erlebt und erfahren haben, und damit in Christo zur Ruhe gelangt sind, von der Unruhe ihres Herzens, von der Unruhe ihrer Gewissen, von der Unruhe dieser Welt. Amen.